Endlich geht's los. Herzlich willkommen beim Einheitspodcast Mauerecho Ost trifft West, den ich dieses Jahr für die Taz-Pante-Stiftung hosten darf. Mauern einreißen, Hände reichen ist nicht nur unser Leitspruch, sondern Programm. Wer uns auf Insta folgt, linkt in der Caption, hat schon mitbekommen, wie das Konzept aussieht. Wir wollen ein positiver Podcast sein, der in Zeiten von Hass und Polarisierung dazu einlädt, wieder aufeinander zuzugehen. Dazu laden wir in jeder Folge jeweils eine Person aus West- und Ostdeutschland ein, die eine Perspektive miteinander teilen. Das kann alles sein, von Liebe über Politik, Sport, Kultur bis zu marginalisierten Positionen. So, mein erster Gast heute beim Podcast Mauerecho Ost trifft West ist Gregor Gysi. Ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu können. Hallo.
Hallo.
Er ist eine der zentralen und prominentesten Persönlichkeiten der PDS oder heute auch der Linken und wirkte prägend auf das politische Geschehen in der Bundesrepublik seit der politischen Wende von 1989, 1990. Und da fangen wir doch gleich mal an. Herr Gysi, sind bekannt für Ihren Wortwitz. Haben Sie einen Witz aus der DDR für mich?
Klar, da gibt's viele Witze. Zum Beispiel gibt's einen, dass die transsibirische Eisenbahn fährt und plötzlich gibt's keine Schienen mehr. Lenin steigt aus, baut die Schienen hinten ab und sagt, die müssen wir vorne anbauen, mal sehen, wann wir ankommen. Stalin lässt erstmal jemanden erschießen, überlegt dann, was er macht. Und Erich Honecker rüttelt am Gestänge, damit alle denken, die Fahrt geht weiter.
Ich glaube, das zeigt ganz gut die Lage auch damals. Wir fangen im ersten Teil immer so ein bisschen mit Happy News an, weil wir ja positiv mal in diese Zeit reinleuchten wollen. Welche positive Nachricht ist Ihnen von dieser Woche so in Erinnerung geblieben?
Dass wir in den Umfragen wieder leicht ansteigen, dass es also so einen umgekehrten Prozess zu früher gab. Und das hängt damit zusammen, dass wir zwar in einer existenziellen Krise waren, aber seit dem letzten Parteitag im Herbst die doch sehr zügig überwunden haben. Nicht mehr diese Selbstbeschäftigung, diese ewige Streiterei und so. Das freut einen dann, wenn man plötzlich das auch im Ergebnis bei Umfragen so ein bisschen mitbekommt.
Okay, das ist einmal der Teil sozusagen für die Linke, aber so gesellschaftlich gesehen, weil wir sind ja ein Podcast, der sich vor allen Dingen mit der Einheit befasst, haben Sie mit Ost-West zum Beispiel, haben Sie da noch ein paar Good News für uns?
Also was der Westen wirklich gut gemacht hat, ist die Sanierung der Schlösser, auch der Kirchen und der Stadtzentren und auch vieler Wohnungen. Was er falsch gemacht hat, ist, die DDR auf Staatssicherheit und Mauertote zu reduzieren. Das muss aufgearbeitet werden.
Warten Sie gar nicht, ich meine... Also, wir meinen gerade aktuelle News. Wir sind noch in Debatte. Zu dem kommen wir auch noch.
Ich will ja gerade was sagen.
Ah, okay.
Aber für das Leben in der DDR haben sie sich nicht interessiert. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Sonst hätte man zum Beispiel damals festgestellt, dass wir bei der Gleichstellung der Geschlechter viel weiter waren. Und es gab andere Vorzüge, die man hätte übernehmen müssen. Das Einzige, was sie übernommen haben, ist das Ampelmännchen, das Sandmännchen und der grüne abbiege Pfeil und das demütigt. Und jetzt gibt es eine neue Erkenntnis, die interessant ist, wie die anderen Parteien darauf noch nicht reagieren. Das finde ich spannend, dass ja über Jahrzehnte man im Osten bei längerer Arbeitszeit für die gleiche Arbeit weniger verdient hat. Nun habe ich darauf hingewiesen, dass das ja bedeutet, dass die Leute noch in 30 Jahren für die gleiche Arbeit bei längerer Arbeitszeit eine geringere Rente beziehen, weil ja geringere Beiträge bezahlt worden sind. Und jetzt fangen plötzlich alle an zu grübeln, ob und wie man das ausgleichen kann.
Ah, okay, das ist definitiv eine positive Nachricht für den Osten.
Aber das Nachdenken hilft doch nicht, es müssen da noch Entscheidungen kommen.
Ja, genau. Kommen wir zu dem Hauptteil, Mauergeflüster nennt sich der. Und in dem Teil geht es um Ihre Biografie. Wir wollen zurückschauen und lernen anhand der Biografien von den Gästen, die uns einen Einblick geben. Wie würden Sie Ihr Aufwachsen in der DDR beschreiben?
Tja, also ich bin immer gefragt worden, ob ich privilegiert aufgewachsen bin. In gewisser Hinsicht ja. aber nicht in der Hinsicht, wie man sich das denkt. Es gab zum Beispiel in der DDR ein Regierungskrankenhaus, da wurde ich nie behandelt. Es gab Heime des ZK, der SED und der Regierung. Da habe ich nie einen Urlaub machen können. Und ich war bis 88 genauso eingesperrt wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger der DDR und konnte nicht reisen. Aber es gab zwei Privilegien. Meine Eltern waren beide, sie Verlegerin, er Verleger. Dadurch hatten wir tausende Bücher. Mein Freund wohnte gegenüber, dessen Vater lebte nicht, die Mutter lebte allein mit drei Kindern, war auch noch katholisch, was in der DDR kein Privileg war, ganz im Gegenteil. Und die hatte zwei Bücher, nämlich ein Kochbuch und die Bibel. Das war's. Aber trotzdem ist er Oberarzt geboren. Darauf rede ich auch fest. Aber das Privileg war, das erste Privileg waren die Bücher. Das zweite Privileg war der Besuch, den wir hatten. Das gab es sonst in der DDR gar nicht. Auch nach dem Mauerbau hatten wir Besuch aus den USA, aus Südafrika, aus Großbritannien, aus Belgien, aus Holland und vor allem aus Frankreich. Das ist völlig atypisch für die DDR gewesen. Mhm. Und dadurch hatte ich auch einen anderen Blick. Da war zum Beispiel ein reicher Franzose dabei, der kam immer mit Chauffeur und seiner Gattin und einem riesen Mercedes. Und auf jeden Fall, ich war ja noch ein Kind, da habe ich ihn gefragt, was er denn macht, wenn in Frankreich die sozialistische Revolution gesiegt hat. Und da sagte er mir, das weiß ich, dann gehe ich sofort in die Schweiz und kämpfe weiter. Mit dieser Art Ironie wuchs ich auf, was vielleicht mich auch ein bisschen geprägt hat.
Bei Ihrem Wortwitz auf jeden Fall und Ihrer Schlagkräftigkeit. Was war denn Ihr emotionalster Moment im Zusammenhang mit der deutschen Einheit?
Also, der emotionalste Moment war, als ich schon ein bisschen bekannt war und ich ging zu einer Stelle, wo die Mauer eingerissen wurde. Und die Leute sahen mich und klatschten. Als ich dann Vorsitzender meiner Partei wurde, hatte sich das mit dem Klatschen völlig erledigt. Aber damals klatschen die und das ging mir irgendwie unter die Haut, ehrlich gesagt.
Reden ja ganz oft nach der Wende in diesen Momenten von, ja, die Ostdeutschen haben ja gewonnen und es ist ja alles besser geworden. Und ich glaube, in Westdeutschland hat man nicht so ein Gefühl dafür, was die Menschen auch verloren haben. Was haben Sie denn persönlich durch die Einheit, durch die Wende verloren?
Ich habe natürlich logischerweise, nutzte mir meine ganze Kenntnis des DDR-Rechts kaum noch etwas. Mhm. Ich musste mich umstellen auf das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Insofern war es sozusagen eine Kenntnis, worüber man sich ärgert, die man erworben hat und die dir plötzlich kaum noch etwas nutzt. Aber juristisches Denken hatte ich natürlich gelernt und das war wiederum wichtig. Außerdem habe ich ja zu einer Zeit studiert, als in der DDR noch das BGB galt und die ZPO galt und auch das alte StGB galt, sodass ich ja zu diesen Gesetzen noch ausgebildet wurde, im Unterschied zu den Jahrgängen danach und später. Insofern war das mir nicht fremd, dieses Recht. Aber ansonsten habe ich natürlich vieles gewonnen. Mit einer Ausnahme, ich wurde in den ersten Jahren ja zutiefst abgelehnt. Das kannte ich logischerweise vorher nicht. Da habe ich eine Eigenschaft an mir festgestellt, von der ich bis dahin gar nicht wusste, dass ich die habe. Ich bin doch preußisch stur, ich kann da nicht weggehen. Also die Mehrheit der Bevölkerung sah mich extrem negativ. Ich selbst fand mich aber netter. Also ich habe diese Sicht auf mich nicht geteilt. Mhm. Und deshalb habe ich wirklich gerungen und gerungen, bis eine Mehrheit der Bevölkerung mich akzeptierte, was inzwischen erreicht worden ist.
Ja, glauben Sie, diese Fähigkeit haben Sie heute mit Friedrich Merz?
Nein, bei Friedrich Merz ist es etwas anderes. Er fühlte sich durch Angela Merkel gedemütigt, das kann ich auch verstehen. Und da muss er aufpassen, das darf nicht sein Hauptmotiv werden. Mhm. Während ich festgestellt habe, allein mit meinem Bundestagsreden kann ich niemals eine Akzeptanz in dem Umfang erreichen, weil es wurden ja nur zwei meiner Reden im Fernsehen übertragen. Erste Lesung des Kanzleretats, zweite Lesung des Kanzleretats. Ansonsten mal ein Satz oder Negativmeldung. Aber glücklicherweise haben mich viele Journalistinnen und Journalisten doch immer in die Talkshows eingeladen. Und da konnte ich so Schritt für Schritt das abbauen. Gibt eine hübsche Geschichte. Als ich Oskar Lafontaine das erste Mal traf, erzählte er mir, dass er mal Schwierigkeiten, er war Vorsitzender der SPD, immer Schwierigkeiten hat mit seiner Mutter und seiner Schwiegermutter. Das war noch die Mutter von Frau Müller. Von Frau Wang, auch noch eine andere Ehe. Und dann sage ich, wieso? Ja, weil die immer auf ihrer Seite stehen und ich versuche ihnen das auszureden, was mir aber nicht gelingt. Da sage ich, wieso stehen denn diese beiden älteren Damen auf meiner Seite? Und dann sagt er immer, wenn das Fernsehen läuft, das ist eine Talkrunde und sie sitzen da, sagen die immer beide, wieder hacken alle auf dem Kleinen rum. Das fand ich eine ausgesprochen nette Geschichte.
Das kann natürlich auch Sympathien wecken. Ich habe noch eine persönliche Frage. Welche persönlichen Projekte oder welchen Traum konnten Sie durch die Wiedervereinigung verwirklichen?
Naja, dass ich erstens eine Währung hatte, mit der ich weltweit einkaufen konnte. Das konntest du ja beim Markt der DDR vollständig vergessen. Und dass ich dadurch Länder bereist habe und da auch Urlaub gemacht habe, was vorher undenkbar war. Bis 88 durfte ich ja gar nicht reisen. Das Kulturzentrum der DDR in Paris beantragte, dass ich dort über den Grad der Verwirklichung der Menschenrechte in der DDR spreche. Auch ein doofes Thema. Und das beantragten sie für Januar 87 und es wurde abgelehnt. Dann beantragten sie es wieder für Januar 88 und da durfte ich fahren. Und da ich wiedergekommen war, hatte ich hinterher ein paar Rechte, mehr Rechte. Zum Beispiel konnte ich dann eben den Leiter der Abteilung Staat und Recht an der Bezirksleitung der SED Berlin sagen, ihr könnt den Frauen nicht sagen, sie müssen 60 Jahre alt werden und den Männern, sie müssen 65 Jahre alt werden, bevor sie das erste Mal in ihrem Leben Paris sehen. Hätte ich das vorher gesagt, wäre das ein Grund gewesen, mich nicht reisen zu lassen. Da ich aber wiedergekommen war, konnte ich das sagen. Dann haben wir eben darüber gestritten und diskutiert. Aber da ich ja nie die Währung hatte, waren meine Reisen ja in ihren Möglichkeiten und waren immer Dienstreisen, also nur ganz kurz, ausgesprochen begrenzt. Und das hat sich eben geändert. Und ich bin zum Beispiel froh, dass ich auch jetzt mal auf Spitzbergen war oder auf Grönland. Sowas interessiert mich auch. Natürlich war ich auch in Spanien, Portugal, Griechenland, Italien, Frankreich, Großbritannien. Alles sehr schöne, sehr unterschiedliche Länder. Ich glaube, das hat mich bereichert.
Und was war Ihre erste Reise?
Also die war ja zu DDR-Zeiten nach Paris. Im Januar 88.
Ich meine, die richtige Reise nach der Wende, weil Sie haben ja gerade gesagt, wir konnten sie ja nicht so viel sehen.
Muss ich überlegen. Weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich nach Frankreich, ja.
Okay, da haben Sie das sozusagen nochmal nachgeholt.
Ja, da bin ich an den Atlantik gefahren, weil wir ja alle dachten, alle Meere sind besser als die Ostsee. Ist aber ein schwerer Irrtum. Das Mittelmeer ist mir zu lauwarm, der Atlantik ist mir zu wild. Die Nordsee ist eine Idee zu salzig. Also letztlich finde ich die Ostsee inzwischen ein besonders schönes Meer.
Wie haben Sie als Oppositionspolitiker die ersten Tage nach dem Mauerfall erlebt?
Also da passierte Folgendes. Ich war kurz vor dem Mauerfall. Also die große Kundgebung, auf der ich gesprochen habe, auf dem Alexanderplatz, war, glaube ich, am 4. November. Das war ein Samstag. Dann war ich am Montag, den 6. November, das erste Mal in meinem Leben im Fernsehen der DDR, also zu so einer richtigen Sendung. Und da wurde über den Reisegesetzentwurf der Regierung gesprochen. Und ich habe gesagt, der ist halbherzig. Also entweder man gestattet das Reisen richtig oder falsch. Da war ich beliebt. Ich wurde sogar Ehrenmitglied von Brigaden. Und zwei Tage später wurde dann aus Versehen die Mauer geöffnet. Das war natürlich ein Missverständnis, aber es ist ja egal, sie wurde geöffnet. Und ich hatte gesagt, dass die Vorsitzenden der 15 Rechtsanwaltskollegien, weil die DDR 15 Bezirke hatten, in jedem Bezirk gab es ein Kollegium, so waren wir 15, einen Gesetzentwurf erarbeiten, den wir der Volkskammer schicken. Vielleicht gefällt er der Volkskammer ja besser als das andere. Und das haben wir dann wirklich erarbeitet, ein bisschen überflüssig, da die Mauer sowieso schon weg war. Und das spielte dann auch keine Rolle mehr. Und dann kam eben der wirkliche Umbruch. In dem Moment, als ich in den Ausschuss bei der Partei zur Vorbereitung des außerordentlichen Parteitages berufen wurde und dann Vorsitzender wurde. Da habe ich neben meiner preußischen Schuhe eine weitere Krankheit bei mir festgestellt. Zum Anwalt kommen nie glückliche Leute, sondern immer Leute mit Problemen. Und du brauchst eine gewisse Distanz, sonst wirst du depressiv. Aber mich reizen auch nur Leute und Organisationen mit Problemen. Und da die SED am Abgrund stand, reizte mich das.
Und im Nachgang, also, weil ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, dann passiert so viel nach der Einheit. Ist das nicht auch so ein bisschen frustrierend, als Oppositionspolitiker nicht also nur indirekt mitgestalten zu dürfen, weil man sich denkt, aber der Weg wäre doch viel pragmatischer gewesen. Oder wenn man schon sieht, hey, das wird noch zu Problemen führen und man kann das dann sozusagen nicht durchsetzen.
Da ich lange Jahre als Anwalt gearbeitet habe, heute ja noch als Anwalt arbeite, kenne ich ja, dass Anträge abgelehnt werden, die man stellt. Man selbst findet sie richtig, aber das Gericht eben nicht. Mit anderen Anträgen hast du wieder Erfolg. Und deshalb bin ich Niederlagen gewohnt und kann damit anders umgehen. Das ist das eine. Das zweite ist, die Aufgabe eines Oppositionspolitikers besteht darin, den Zeitgeist zu verändern. Ich war der Erste, der in Bonn auf einer Bundespressekonferenz einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn vorgeschlagen hat. Drei Gewerkschaften haben mich unterstützt, die anderen waren dagegen, weil sie meinten, das ist eine Einmischung in ihre Tarifautonomie. Und alle anderen Parteien waren dagegen. Wenn ich damals gesagt hätte, im Jahr so und so werden CDU, CSU und SPD zusammen den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn beschließen, hätten mir alle die geschlossene Psychiatrie empfohlen. Da hätte ich mich auch hinbegeben, weil es so unwahrscheinlich klar. Was hat sich verändert? Der Zeitgeist. Sehen Sie, im Augenblick zum Beispiel will eine Mehrheit in unserer Bevölkerung Aufrüstung. Ich finde das falsch und arbeite wieder am Zeitgeist, weil wenn eine Mehrheit Abrüstung will, kommt auch eine Regierung daran nicht vorbei, weil die Demokratie sehr schön ist, aber sie hat einen Nachteil, es geht nicht um Wahrheiten, sondern um Mehrheiten. Und dadurch passieren auch lauter Sachen, die zum Frust in der Bevölkerung führen. Deshalb macht mir das nicht so viel aus, aber ich erinnere mich an eine Situation, wo Sie recht haben, wo ich richtig darunter gelitten habe. Ich habe die Interessen der Kali-Kumpel aus Bischofferode vertreten. Und die kamen, wissen Sie, das sind Männer, die haben Oberarme wie Schenkel, ja, also so richtige Kerle, sage ich mal. Und stark und so. Und die standen vor dem treuen Ausschuss und es wurde ihre Schließung bestätigt und die weinten richtige Kullertränen. Das hat mir fast das Herz zerrissen. Und dass ich das nicht verhindern konnte, das hat mich wahnsinnig geärgert. Das war so der emotionalste Moment im Bundestag für mich.
Ja, kann ich mir vorstellen, vor allen Dingen, wenn ich überlege, wie viele Demonstrationen es immer wieder gab, ja. Oder auch aus den Familiengeschichten, ne, wenn die halt erzählen, okay, dann hat sich alles verändert und jeder musste gucken, wie er wieder auf die Füße.
Und es war Kali, das immer weltweit verkauft wurde. Ja. Also das hatte ja keine schlechte Qualität. Ich denke nur, dass die Kali Salz AG in Kassel keine Konkurrenz wollte. Dabei hätte ich das wieder anders gemacht. Ich hätte gesagt, wohin verkauft ihr denn, wohin verkaufen wir? Können wir doch eine Arbeitsteilung organisieren etc., statt dicht zu machen. Aber sie haben eben dicht gemacht.
Dann finde ich, können wir da gleich ganz gut anschließen. Und welche Chancen, finden Sie denn, wurden verpasst im Zuge der Einheit?
Also was ich vorhin schon angedeutet habe, man hätte die DDR nicht auf diese zwei Momente reduzieren dürfen, man hätte sich für das Leben interessieren müssen. Ich habe gesagt, wir waren bei der Gleichstellung der Geschlechter viel weiter als die Bundesrepublik Deutschland. Wir waren damals schon eine Behaltegesellschaft, die alte Bundesrepublik war noch eine Wegwerfgesellschaft. Zwar war die DDR nicht aus ökologischen Gründen eine Behaltegesellschaft, sondern aus ökonomischen, aber sie war's. Es gab, wie jetzt die Wissenschaft feststellt, abgesehen von Ausnahmen, sehr gute Kindereinrichtungen. Ein Teil unserer Schulstrukturen sind zum Beispiel von Finnland übernommen worden. Aber das hat alles nicht interessiert. Es gab eine Berufsausbildung mit Abitur, was jetzt so schrittweise wieder eingeführt wird. Da bist du nach der 10. Klasse mit einem guten Zeugnis abgegangen, hast 3 Jahre einen Beruf erlernt und in der Zeit ein gleichwertiges Abitur absolviert. Und das macht ja natürlich Sinn, wenn du Chemiefacharbeiter wurdest und dann anschließend Chemie studiert hast. Dann hattest du auch schon eine praktische Erfahrung. Also all sowas hat man sich nicht angesehen. Es gab zum Beispiel für die Eltern kein Problem, die arbeiteten, weil ja der Urlaub kürzer ist als die Ferien der Kinder, weil es immer Ferienspiele gab an den Schulen, auch mit sinnvollen Begegnungen und Besuchen etc. Und dann, also wissen Sie, das hat mich so geärgert, weil wenn man davon einen Teil übernommen hätte, hätten wir heute nicht den Unterschied, den wir immer noch haben. Und wissen Sie auch warum? Weil wenn du nichts anderes übernimmst, als den grünen Appi gefallen, das Sandmännchen und das Appelmännchen. Dann sagst du den Ostdeutschen, dass sie nichts geleistet haben. Ansonsten hätten sich die Ostdeutschen gesagt, wir hatten zwar das falsche System, aber ein paar Sachen sind so gut, dass sie jetzt in ganz Deutschland gelten. Und die Westdeutschen hätten die Erfahrung gemacht, dass durch das Hinzukommen des Ostens sich in bestimmten Punkten ihre Lebensqualität erhöht. die Erfahrung konnten sie nicht machen. Deshalb ist da, ich sage immer, im Wurstelleich immer, wenn ich in Passau aufgewachsen wäre, würde ich nur denken, ihr seid teuer, Norderdrom und wählt komisch. Weil ich nichts davon hatte. Und eine Regierung, die eine Einheit von zwei Völkern organisiert, auch wenn es zwei deutsche Völker sind, muss dafür sorgen, dass es für beide ein Erfolgserlebnis wird.
Ja, ich glaube, auch das ist so ein Punkt von, wenn sich beide sozusagen auch Augenhöhe behandelt fühlen, wenn beide glauben sozusagen, wir haben was beigefügt zu diesem Gesamtstaat, dann hätte man wahrscheinlich auch heute nicht diese Verwerfungen. Also wenn ich meinen Vater immer noch höre, der ist immer noch so, ja, aber das hat doch gut funktioniert damals und guck mal, du mit deinem Tanzen und so, ich hätte dich nirgendwo hinbringen können, das hat alles der Staat organisiert. Warum muss ich das heute alles alleine machen? Das sind ja auch positive Sachen, die sozusagen auch, glaube ich, im Gedächtnis der Menschen.
Was ich unterschätzt habe, das muss ich einräumen. Ich dachte, mit der nächsten Generation hat sich das erledigt. Aber das stimmt nicht, weil die Großeltern und die Eltern ja auch Einfluss haben auf die nächste Generation. So dass heute zum Beispiel der Unterschied immer noch sehr groß ist, ehrlich gesagt. Und das stört mich auch. Und ich denke, wenn eine Regierung es mal sagte, in der Regierungserklärung des Bundeskanzlers und sich dafür entschuldigte, weil er sagt, das haben wir wirklich falsch gemacht oder das wurde falsch gemacht. Das gäbe einen Schub für die innere Einheit.
Warum passiert das nicht?
Tja, erstens entschuldigt man sich nicht gerne. Zweitens gibt man nicht gerne Fehler zu. Und drittens ist es so, Frau Merkel konnte das Ostdeutsche nicht betonen, weil sie Angst hatte, dadurch im Westen zu verlieren.
Yes.
Und diejenigen, die Westdeutschland sehen das ja anders. Zum Beispiel hat mir Wolfgang Schäuble gesagt, na, bei der Gleichstellung der Geschlechter waren wir noch nicht so weit. Das konnten wir schon deshalb nicht übernehmen. Aber sie haben sich ja nicht wirklich damit beschäftigt, auch nicht mit den Folgen etc. Und das war natürlich eine gewisse Arroganz des Westens, so nach dem Motto, ihr wolltet ja die DDR nicht mehr, stimmt ja auch. Ihr wolltet den Sozialismus nicht mehr, also müsst ihr jetzt werden, wie wir sind. Anstatt sich zu sagen, die haben ja auch gelebt, wir schauen uns das mal an und vielleicht können wir das eine oder andere übernehmen.
Und jetzt, bevor wir immer nur sozusagen jetzt im Westen alles ankreiden, wo ist denn die Verantwortung der Ostdeutschen vielleicht auch an gewissen Punkten?
Man muss ja eins sehen. In der DDR gab es außer in Ost-Berlin und ein bisschen in Leipzig, noch weniger in Rostock, gab es ja nie zum Beispiel Menschen muslimischen Glaubens. Die sind ihnen einfach fremd. Und das war natürlich eine Enge. Du kamst ja nicht raus. Und plötzlich kommt die Globalisierung. Das sind auch Überforderungssituationen zum Teil. Und außerdem fühlen sie sich zu Recht gedemütigt, aber sie haben auch so eine TAF-Gehaltung. Also wenn sie merken, alle ärgern sich, wenn sie AfD wählen, machen sie es auch zum Teil gerade deswegen, weil sie ja ärgern wollen. Und früher waren wir das, wir haben wieder einen Fehler begangen, als wir uns mit der WSG vereinigt haben, dachten viele bei uns, jetzt kommt unsere große Stunde in Bayern, die fiel zwar aus, aber wir haben den Osten etwas vernachlässigt, was wiederum die AfD genutzt hat und ist in die Freiräume eingestiegen. Jetzt versuchen wir das zu korrigieren, aber es ist immer schwer, wenn du einmal einen Fehler begehst, den korrigiert zu bekommen, ist nicht so leicht. Aber wir müssen das korrigieren. Also natürlich und vor allen Dingen, ich werde Ihnen eine Sache schildern, die ich nie vergesse. Da fragte mich eine Frau, die sagte zu mir, also sie geht nicht mehr zum Arbeitsamt, weil da sitzen ja dieselben Leute wie früher. Das kann sie überhaupt nicht akzeptieren. Da sage ich, da müssen sie sich beim Chef beschweren. Sagt sie, nee, der kommt aus dem Westen, da gehe ich auch nicht hin. Da sage ich, ja, was wollen Sie denn? Dieselben Leute wollen Sie nicht. Und wenn die Leute von woanders kommen, wollen Sie auch nicht. Also ich meine, man muss sich ja einfach mal entscheiden. Ja, da, also das war so eine komische Twitter-Haltung, die manche eingenommen haben.
Ich frage mich halt manchmal, ob das eigentlich immer noch so ist. Weil, und woher das eigentlich kommt. Ich habe ein Buch gelesen, da stand drin, dass wir durch diese Diktaturerfahrung wurde ja sozusagen im Leben sehr viel vorgegeben. Wenn etwas schiefgelaufen ist, da konnte man für sein privates Leben auch sagen, ich habe daran keine Schuld, sondern es sind die da oben. Und in diesem Buch wurde beschrieben, dass diese Haltung sich so ein bisschen bis heute eigentlich durchgezogen hat. Heute sagt man ja auch ein bisschen so diese Dienstleistungshaltung an die Politik, so wie meine Stimme und dann macht ihr alles genauso, wie wir das gerne hätten. Und fehlt dann vielleicht doch im Osten manchmal so diese Eigenverantwortung, das zu übernehmen?
Na, kann schon was dran sein. Aber wissen Sie, ich habe zu dem damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker gesagt, Sie werden eine neue Abteilung aufbauen müssen. Also wieso? Er sagt, ich, weil Sie massenhaft Eingaben bekommen von den, damals waren es noch Bürgerinnen und Bürger der DDR, weil wir das kannten. Du hast immer an den Staatsratsvorsitzenden geschrieben und so in der Hälfte der Fälle hat das ja auch geholfen. Und da sagt er, na, aber ich kann doch da gar nichts entscheiden. Ja, sag ich, das wissen Sie, aber wir ja nicht. Wir gehen davon aus, Sie sind der König und deshalb müssen wir das dann auch regeln, das Ganze. Und da hat er mir hinterher bestätigt, wirklich war, ich bekam eine solche Fülle von Angaben, also von Schreiben wie vorher nie. Also er musste wirklich ein paar Leute einstellen, damit das alles beantwortet werden kann. Da ist was dran, aber Sie müssen auch Folgendes sehen. Wissen Sie, es ergab auch bestimmte Sachen nicht, die es heute gibt. Die Mieten blieben gleich. Ich meine, die waren zu niedrig. Das ist wieder was anderes. Aber sie blieben gleich. Es gab keine Mieterhöhe. Ein Brötchen kostete 5 Pfennig und zwar von 1949 bis 1990, also bis zur Währungsunion. Auch das ist interessant. Zwangsräumung gab es so gut wie nie. Kündigungen von Arbeitsverhältnissen waren eine Rarität. Und um Ihnen eine Sache zu schildern, was wirklich interessant ist im Unterschied zu heute, wenn jemand aus dem Strafvollzug, heute heißt es aus der Justizvollzugsanstalt, ist auch egal, entlassen wurde, musste die Abteilung Innere Angelegenheiten ihm einen Arbeitsplatz nachweisen und wenn er keine Wohnung hatte, auch eine Wohnung. Und wenn eine Amnestie kam, plötzlich wurden 30.000 Leute entlassen, dann waren die vielleicht überfordert. Holen mal 30 raus, wohnen, ja. Und wenn sie natürlich sowieso verheiratet waren oder bei ihren Eltern wohnten, dann blieb das so. Aber wenn es nicht so war, musste das sein. Es durfte nicht passieren, dass ein Strafgefangener kein Arbeitsplatzangebot bekam. Dann kam etwas hinzu, ich komme gleich zu dem Nachteil, dass in der Verfassung stand, dass man Anspruch hat auf Arbeit entsprechend der erworbenen Qualifikation. Das klingt gut. Das wurde auch versucht zu realisieren, aber das bedeutete, dass Altertumsgeschichte natürlich nur alle 2 Jahre einer studieren durfte. Mehr Arbeitsplätze hatten sie ja nicht. Heute ist dein Studium frei, aber du weißt nicht, ob du in dieser Qualifikation auch einen Job bekommst. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich doch so machen wie heute. Ich finde, das Studium sollte frei sein. Das war so schwer, bestimmte Studienrichtungen zu bekommen, weil sie immer wussten, sie müssen denen ja dann einen entsprechenden Arbeitsplatz anbieten. Und da gab es eben bei sich in der Archäologie viel zu wenig. Da glaube ich, 2 waren das. Alle 2 Jahre konnten 2 Archäologie studieren. Weil mehr Arbeitsplätze hatten sie nicht. Also, verstehen Sie, das sind unterschiedliche Erfahrungen. Und auf der anderen Seite mussten sich die Frauen eben keine Sorgen machen. Sie waren alleinerziehend mit Kindern, waren meistens voll berufstätig. Und die Ferien dauerten natürlich länger und dann gab es so Betriebsferienlager der Unternehmen. Da fuhren die Kinder hin und es gab eben die Ferienspiele der Schule. Die waren dafür zuständig, sodass alle Eltern wussten, ihre Kinder sind runtergebracht. Und die waren wieder billig, aber das ist auch typisch DDR. Meines Erachtens kostete das 1 Mark im Monat und die Verwaltung 1 Mark kostet mehr als 1 Mark. Ja, dann wäre es schon billiger gewesen, in Arsch genommen.
Ich meine, das ist ja auch sozusagen aus einer jüngeren Sicht
klar,
dieser Punkt von, wir haben eine Freiheit zu wählen, was wir machen. Ja, wir können ja auch sehr lange studieren, wir haben da sehr viele Privilegien gewonnen. Und das ist ja auch sozusagen die Freiheit, die ich genieße. Weil selbst wenn ich was studiert habe, kann ich immer noch sagen, ich mache jetzt das und das und das und versuche mich in eine andere Richtung zu qualifizieren. Das war in der DDR. War das eigentlich möglich? Ich weiß das gar nicht genau.
Ja,
nochmal zu wechseln, woanders hinzugehen.
Das hing, ja, doch, das konntest du schon. Das Problem war folgendes. Wenn du als Jurist arbeiten wolltest, nach dem Jurastudium wurdest du gelenkt um Justizminister. Da brauchten sie jemanden, etc. Du konntest natürlich sagen, ich arbeite ja nicht als Jurist. Da können sie ohne Schmarrn. Ich habe ein Geschäft gefunden und da verkaufe ich jetzt. Ich habe im Augenblick keine Lust. Wenn du den Weg gegangen bist, konntest du nach 1 Jahr dich natürlich wieder bewerben, wo du wolltest. Aber die meisten mit Studienabschluss wollten ja gleich hin und eine sinnvolle Tätigkeit kommen. Und du musstest ja danach noch eine Qualifizierung durchlaufen. Du musstest ja 1 Jahr lang als Assistent arbeiten, um eben Richter zu werden oder Staatsanwältin oder Rechtsanwalt war noch viel schwieriger. Ist auch egal. Aber wissen Sie, was auch interessant ist? Es gibt in der neuen Generation eine neue Einstellung, die finde ich spannend, die wir alten nicht hatten. Und zwar weder die in Ost noch die in West. Wir Alten haben unser Leben nach unserer Arbeit gerichtet. Also ich wollte ja unbedingt Rechtsanwalt werden. Wenn die zu mir gesagt hätten, kannst du aber nur in Suhl, nicht in Berlin, dann wäre ich umgezogen nach Suhl. Er hätte mich nicht gewollt, aber ich hätte es gemacht. Und heute sagen mir die jungen Leute, nee, die Arbeit muss ich nach meinem Leben richten. Nicht mein Leben muss ich nach meiner Arbeit richten. Das finde ich einen hochinteressanten Wechsel in der Einstellung. Und ich weiß gar nicht, ob sie Unrecht haben. Vielleicht haben sie recht. Vielleicht haben wir uns zu sehr nach der Arbeit gerichtet.
Ich finde, das ist so ein 50-50-Ding. Also bei mir gibt es ja eh nie nur schwarz oder weiß.
Klar.
Ich finde, es gibt so einen Teil. Ich glaube, wir haben von unseren Eltern gelernt, was sie alles geleistet haben, um unsere Privilegien zu ermöglichen. Und ich sehe aber auch meinen Vater heute, wie er im Tagebau in der Lausitz gearbeitet hat und wie sein Rücken kaputt ist und wie er einfach wirklich nach so vielen Jahren Arbeit und was er für eine Rente vor allen Dingen jetzt bekommt. Und bin so, dafür soll ich mich kaputt arbeiten? Und dann haben wir ja nicht mal die Möglichkeit mehr, einfach so ein Haus zu kaufen, wie das früher war, oder einen Kredit dafür aufzunehmen, während früher hat man noch 50% Eigenanteil mitgebracht. Wer schafft das heute noch? So mit der Inflation und allem. Und ich glaube, ich bin ja in dieser Zwischengeneration, ich bin ja Millennial, ich bin ja kein Gen Z. Und ich glaube, wir sind noch sehr geprägt von unseren Eltern, so du musst aber, und wir sind auch noch in diesem Burnout-Ding, aber wir fangen schon an, so ein bisschen zu gucken, wo bleiben wir auch bei dem Ganzen, aber sind noch so ein bisschen gefangen in unserer Erziehung, Sozialisierung. Und in der jüngeren Generation ist das vielleicht nochmal ein Punkt schärfer, dass sie jetzt sagen, wir grenzen uns da komplett ab, so weil sie jetzt ja auch die Privilegien haben, das zu machen. So sind noch besser ausgebildet als wir, schaffen das noch besser und sehen vielleicht auch bei diesen ganzen Krisen, also ich bin ja in einer relativ sicheren Zeit aufgewachsen, bei den ganzen Krisen sind sie so, ja, warum soll ich mir das geben? Ich weiß ja gar nicht, was da passiert.
Ja, einige können ja auch ein Jahr ins Ausland gehen und machen da immer mal einen Job, wovon sie leben und so. Und das machen sie auch gerne. Das finde ich ja auch alles witzig. Das gab es ja zu meiner Zeit in dieser Form gar nicht. Was es früher gab, waren die berühmten Wanderjahre der Handwerker.
Ja.
Die gibt's nun nicht mehr. Ich weiß,
oder? Doch, die gibt's immer noch. Also, ich glaube nicht mehr so viel, aber ich sehe jetzt gerade Leipzig immer mal wieder so.
Ich finde das auch richtig. Ich fand das eine gute Idee, ehrlich gesagt. Du hattest ausgelernt, warst Geselle und dann bist du wandern gegangen und hast den Beruf an verschiedenen Stellen ausgeübt. Und das Interessante war, weil man ja wusste, dass die in den Wanderjahren sind, wurden die ja auch sozusagen eingespellt und du hast lauter Dinge dazugelernt, die du vorher nicht wusstest.
Ich glaube, man kann das halt auch nicht so verallgemeinern. Das finde ich auch immer, da tut man der jungen Generation oder der jüngeren Generation unrecht.
Ich finde deren Überlegung ja gar nicht falsch. Ich finde ja, dass wir vielleicht ein bisschen falsch gedacht haben. Ja, das muss man auch mal denken. Und dann war es in der DDR ja so, in jeder Stadt, Kreisstadt gab es immer einen Industriebetrieb. Also es wurde immer dafür gesorgt, dass Arbeitsplätze vorhanden waren.
Stimmt, und heute muss man halt ein bisschen mobiler sein, freier sein, aber vielleicht
auch. Ja, dadurch, dass sie so viele Unternehmen geschlossen haben, es sind ja viele in Insolvenz gegangen, manche zu Recht, manche zu Unrecht, dann ist die Jugend in den Westen gegangen, um überhaupt eine Lehrausbildung zu bekommen. Und die kommen wieder, das ist auch interessant, wenn sie einen Job kriegen.
Ja. Also ich merke das auch in meiner Generation immer. Ich habe auch schon ein paar Mal überlegt, ob ich wieder in die Heimat ziehe. Aber für mich als Ossi of Color, wenn ich immer sage, ist es gar nicht mehr so einfach, aufs Land zurückzuziehen. Und ich glaube, da kann ich einen ganz guten Bogen gerade ziehen, weil ich habe mich auch gefragt, so die Linke war ja damals so die Kümmererpartei. Und wir wollen ja hier auch marginalisierte Perspektiven betrachten. Wie wurde denn im Zuge der Einheit sich eigentlich um marginalisierte Perspektiven, gerade von Menschen, also zum Beispiel die Vertragsarbeiterinnen oder anderen marginalisierten Personen betrachtet?
Also wir wurden deshalb zur Kümmererpartei, weil man bei uns zu Mietrecht, zu Renten immer Auskünfte bekam. Bei allen Schwierigkeiten kamen Leute, die CDU gewählt haben, aber sie kamen zu uns, weil sie da die Auskünfte bekamen. Das war in letzter Zeit nicht mehr so. Und jetzt hat Ines Schwertner wieder eine Initiative ergriffen, dass wir wieder die Kümmererpartei werden, halte ich auch für ganz wichtig. Das Zweite war meine historische Aufgabe, bestand auch im Folgenden. Es gab ja Bürgerinnen und Bürger der DDR, die die Einheit nicht wollten. Die kamen aber trotzdem. Es gab solche, die wussten, dass aus ihnen nichts wird. Und es gab viele, die dachten, dass aus ihnen etwas wird, aus denen aber nichts wurde. Das waren die Enttäuschten. Und meine Aufgabe bestand darin, diese drei Gruppen hinsichtlich ihrer Interessen zu vertreten und ihnen einen Weg zu zeigen in die deutsche Einheit. Und letztlich ist es uns gelungen, dass nicht ein Schuss gefallen ist. Und es gab ja zahlreiche, wie es so schön hieß, bewaffnete Organe in der DDR. Also die Armee, die Polizei, extra dann die Transportpolizei, die Stadtsicherheit, die Zollverwaltung, die Kampfgruppen. Alle bewaffnet. Kein einziger Schuss ist gefallen. Das hat übrigens mal Wolfgang Schäuble mir gegenüber gewürdigt Ende 91 und sagte zum Schluss des Gesprächs, ich wollte nur sagen, dass Helmut Kohl und ich wissen, dass wir in erster Linie Hans Motto und Ihnen zu verdanken haben, dass im Osten kein Schuss gefallen ist. Ich wollte nur, dass Sie wissen, dass wir das wissen. Da habe ich ihn gefragt, darf ich das den zwei Journalisten draußen erzählen? Nee, sagte er. Und später hat er es mir erlaubt.
Das ist sehr gut, dass Sie es mir jetzt erzählen dürfen. Trotzdem nochmal zurück auf die eigentliche Frage, weil es geht mir als Mensch und Migrationsgeschichte mit der Geschichte, die es von uns ja auch im Osten gibt, die aber meine Generation jetzt anfängt zu erzählen, zu hinterfragen. Ich frage mich immer so, wie war das eigentlich für meine Eltern damals, die ja auch Teil der Einheit waren, aber in dem ganzen Prozess eigentlich unsichtbar gemacht wurden. So, wie hatte das damals die Linke im Blick? Oder war das einfach noch eine Zeit, da war das noch nicht so da?
Ich sage Ihnen mal Folgendes. Also, du bekamst ja vor Wahlen Besuch bei Leuten, wo sie glaubten, dass sie möglicherweise nicht wählen gehen, wo sie versuchten, sie zu überzeugen, unbedingt wählen zu gehen, also den Zettel einfach reinzustecken. Daraufhin haben die Leute oft gesagt, Arbeiter konnten das. Als Rechtsanwalt konntest du das nicht, aber ein Arbeiter konnte sagen, nee, ihr habt mir versprochen, das Dach zu decken, das habt ihr nicht gemacht und deshalb gehe ich nicht wählen. Dann wurde oft das Dach gedeckt. Das hat er dann geschafft. Das heißt, für den Staat war wichtig, ob er wählen geht oder nicht. Dass sie das Ergebnis sowieso gefälscht haben, wusste man ja damals noch nicht. Das Zweite, wenn du einen Ausreiseantrag stelltest, war das ja eine Katastrophe. Warum will der unser Land verlassen? Und du konntest damit drohen, einen Ausreiseantrag zu stellen, wieder wenn du Arbeiter warst, wenn nicht das und jenes endlich mal passiert. So, und jetzt kommt das, was ich immer versucht habe, den Westdeutschen zu erklären. Plötzlich lebst du in einem Staat, dem ist das völlig wurscht, ob du weggehst oder nicht. Es ist ihm auch völlig wurscht, ob du ausreist oder nicht. Das heißt, die Altdruckmittel funktionieren nicht mehr. Deine Wichtigkeit ist weg. Eine DDR-Bürgerin und ein DDR-Bürger war immer wichtig, weil du schon mit einem Ausreiseantrag den Staat in eine gewisse Alarmbereitschaft versetzt hast. Und plötzlich interessierte das keinen mehr. Verstehen Sie, was das für die Leute bedeutete? Die Mittel, die sie gelernt hatten, um etwas zu erreichen und durchzusetzen, zogen nicht mehr.
Mhm.
Und das war für sie schwer.
Also das hatten wir, glaube ich, vorhin schon mal sozusagen mit den Anträgen, die man stellen konnte. Was früher normal ist.
Eingaben und so. Eingaben, genau. Richtig. Aber wissen Sie, das ist trotzdem interessant, weil ich habe das erkannt. Ich hatte dann auch Verrückte, die sagten ja, bei mir im Keller sitzen lauter sowjetische Soldaten, das ist alles Blödsinn und so weiter. Und die haben den Bedeutungsverlust nicht verkraftet.
Ja, ich glaube, das ist halt auch so eine...
Wir hatten zwar keine wirklichen Wahlen, die könnte man eigentlich vergessen. Aber ob du hingegangen bist oder nicht, war wichtig. Und heute sagt ihr bei Diebchen, ja, ich bin dann damals, ich möchte gerne, dass ihr wählen gehen, aber wenn nicht, kein Wunsch. Also gehen sie mich wählen. So, also das ist, und das habe ich damals festgestellt. Das war für viele schwer. Und dann sind wir wie folgt gestrickt. Wir wissen ja nie, was wir haben. Wir wissen immer nur, was wir nicht haben. Das heißt, für sie ist im Augenblick die Währung, die frei konvertierbar ist, völlig selbstverständlich. Für sie ist die Reisemöglichkeit völlig verständlich. Wenn jetzt wirklich die DDR zurückkäme und sie das alles nicht hätten, dann würden sie natürlich ganz anders darüber denken.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch so, also es ist auch so ein Schluss, den ich für mich gezogen habe. Warum zum Beispiel bei der letzten Wahl FDP und Grüne so einen Schub hatten, gerade bei Jungen, weil wir eine Generation sind, da gibt es schon viele Privilegien. Es ist nicht wie in den 80ern, wo die SPD mit ihrem Aufstieg durch Bildung wirklich noch was bewegt hat, sozusagen bei Jungen, oder da eine Zukunftsperspektive gelegt hat. Jetzt haben wir schon relativ viel. Und ich glaube, durch die ganzen Multikrisen haben junge Menschen auch Angst, dass sie das, was ihre Eltern ihnen schon erarbeitet haben, wieder verlieren. Und dass man da schon so einen Bedeutungsverlust auch einfach in dem eigenen Leben, also ich würde ja sagen, in Deutschland viele Menschen haben ja noch nicht so viel verloren. Wir sind ja relativ stabil, aber man hat Angst davor, gerade die Mittelschicht, dass man abbricht. Und das ist ja auch sowas, was die sozusagen diese Stimmung so
immer. Der Erich Honecker dachte, die Leute wachen morgens auf und sagen, oh, ich habe ja einen sicheren Arbeitsplatz, meine Wohnung wird nicht gekündigt und die Lebensmittelpreise sind ja wirklich erträglich und subventioniert. Nein, so wachten die nicht auf. Die wachten auf und sagen, ich muss schon wieder zu dieser blöden Arbeit, außerdem muss ich noch die Klappe halten und heißen, lacht mich auch nicht so. Ungefähr. Und dann habe ich zu Helmut Kohl gesagt, heute machen die auch nicht auf und sagen, ach, ich habe ja eine frei konvertierbare Währung, ich kann reisen, wenn ich dann das Geld dafür habe. Nee, die machen auf und sagen, habe ich nächstes Jahr noch meinen Job, verliere ich meine Wohnung oder wie wird die Miete gesteigert? Wir sind überhaupt eine Bevölkerung, die eher von Sorgen lebt.
Ja, und ich glaube, eine Fähigkeit, die ich zum Beispiel von meinen Eltern mitbekommen habe, weil sie durch die Wendejahre, durch die Baseballschlägerjahre wirklich durch eine sehr schwierige Zeit gegangen sind, ist so dieses optimistisch bleiben. Dass man es irgendwie trotzdem schafft, durchzukommen, das noch zu schaffen. Und dass, egal wie dunkel es wird, so wir trotzdem nach rechts und links gucken sollten, geht's den anderen auch gut. Und nicht diese Negativität. Ich habe auch diese Meckermentalität der Deutschen. Ich glaube, das ist schon so Volkssport. Absolut. Ich will nochmal zurückkommen auf die Perspektive von Menschen mit Migrationsgeschichte. Weil ich mich heute nämlich frage, wir haben so Diskussionen, dass ein Teil der migrantisierten Communities sich jetzt nicht so sehr mit der deutschen, mit dem deutschen Staat identifiziert, wie das vielleicht gerne gewollt würde. Meinen Sie, das hat auch was damit zu tun, dass in diesen Prozessen der Einheit migrantische Perspektiven eigentlich nicht Teil von waren, dass wir da eigentlich nicht mitgedacht wurden?
Nein, die Fehler fingen viel früher. Man nannte sie ja Gastarbeiter, wenn man davon ausging, dass wenn sie nicht mehr gebraucht werden, gehen sie wieder zurück. Und deshalb hat man sie geschlossen untergebracht. Also alle in Kreuzberg oder in einer anderen Stadt, alle dort. Damit setzt du Parallelgesellschaften in Kraft. Weil die leben ja unter sich. Genau das ist das Gegenteil von Integration. Du musst zwei Familien dorthin setzen, die haben dann lauter deutsche Nachbarn. Plötzlich erkennen die kochen auch gut, was anderes, lernen davon und umgekehrt, sie lernen leichter die deutsche Sprache. So funktioniert Integration mit diesen geschlossenen Wohnvierteln für Menschen mit Migrationshintergrund, dann noch mit gleichem Migrationshintergrund, funktioniert das nie. Und deshalb haben wir da lauter Parallelgesellschaften, die wiederum die Deutschen stören. Aber schuld sind die Behörden, die diesen Fehler begangen haben. Und heute wissen sie es, aber es passiert wieder das Gleiche. Es passiert wieder das Gleiche. Das ist das eine. Und wenn du in einer Parallelgesellschaft lebst, dann willst du dich ja auch nicht integrieren. Du hast ja deinen türkischen Chef. Du hast ja deine türkische Familie. Und die Nachbarn sind ja auch alles Türken und Türken. Und ich glaube, das war falsch und das muss man wirklich ändern, wenn man eine Integration will.
Es kommt ja immer auch drauf an, würde ich sagen, weil bei meinem Vater zum Beispiel oder meine Eltern sind halt Polinnen und oder meine Mutter ist Polin, mein Vater ist Mosambikaner, sind als Vertragsarbeiter hergekommen. Und die meinten, das war sehr unterschiedlich und gar nicht so einheitlich, wie das manchmal in der Literatur so beschrieben wird, dass die halt alle dorthin gesteckt wurden, weil da, wo meine Eltern zum Beispiel
groß geworden sind. Jetzt habe ich ja von der alten Bundesrepublik gesprochen.
Ach so.
Bei der DDR war das natürlich noch anders. Da wollte man die ja immer nur für eine Zeit haben. Und wenn sie dann hier jemanden kennenlernen und heiraten wollte, das war schon möglich, aber es war auch nicht so leicht. Und es war natürlich unterschiedlich. Die Kubanerinnen und Kubaner agierten wieder völlig anders als die aus Afrika oder die aus Vietnam.
Ja, weil die Verträge auch unterschiedlich waren.
Also ich habe in 20 Jahren Anwalt einmal eine Vietnamesin in Untersuchungshaft verteidigen müssen. Ein einziges Mal. Aber das war Nordvietnam. Den Unterschied, den es zwischen Ost- und Westdeutschland gibt, gab es dort zwischen Nord- und Südvietnam. Hochinteressant. Als ich in Vietnam zu Besuch war, war es noch so, dass in dem früheren Saigon alle Moped fuhren. In dem früheren Hanoi Fahrrad.
Okay.
Ja, das fand ich auch beachtlich, ehrlich gesagt. Übrigens, das Mekong-Delta ist so schön. Es gibt ja diese Weltsehenswürdigkeiten und meistens sind die auf den Fotos schöner, als wenn man sie dann live sieht. Das ist umgekehrt.
Lohnt sich auf jeden Fall mal hinzufahren. Jetzt möchte ich nochmal auf die Baseballschlägerjahre eingehen. Ich habe in meiner Arbeit gelernt, dass gerade Menschen mit Migrationsgeschichte ein feineres Gespür haben, wenn sich so gesellschaftliche Töne ändern.
Klar.
Und wann haben Sie denn bewusst mitbekommen, dass diese Gewalt im Osten so ausgeufert ist?
Wahrscheinlich durch Berichte über Gewaltanwendung bei Fußballspielen und bei ähnlichen Gelegenheiten. Und dann habe ich natürlich auch mitgekriegt den Rechtsruck. Ich meine, es gab von Anfang an gab es das, aber nicht in dem Ausmaß. Und das nimmt natürlich beachtlich zu. Und dass dann Höcke so gewählt wird, ja, zwar nicht direkt, das schafft er nicht.
Ach, ja. Aber wir sind ja noch in der Vergangenheit. Wir sind ja nicht, also ich meine schon in den Baseballschlägerjahren, haben Sie das da mitbekommen? In den Baseballschlägerjahren, also den 90er Jahren. Das war ja die Zeit, wo ja für uns sozusagen rausgehen eigentlich eine Vogelfreiheit bedeutet hat. Ich habe da früher nie drüber geredet und ich war ein bisschen jünger, ich habe erst die Ausläufer mitbekommen. Aber wenn ich heute mit meinen Schulkameraden und so rede, sagen die, ey, das ist voll krass, was du immer so erzählst. Ich wusste das gar nicht. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Deine Lebensrealität schien so komplett von meiner abgekoppelt zu sein. Und ich frage mich dann immer, wann haben Weiße das überhaupt mitbekommen? Oder, weil wir waren ja nicht die einzigen Opfer. Ist ja genauso. Linke wurden ja genauso verfolgt. Und wenn du sozusagen anders aussahst oder nicht in deren Bild gepasst hast, warst du ja ein Freiwild.
Es gab ein Problem, da hat mir Gerhard Schröder sogar recht gegeben. Ich habe gesagt, dass schon am Anfang, aber bis heute nicht konsequent genug dagegen vorgegangen wird. Und zwar, weil Diebstahl strenger bestraft wird als Körperverletzung. Wenn du jemanden in einer U-Bahn-Station zusammenschlägst, ja, kannst du immer noch mit Bewährung rechnen. Ab einem bestimmten Betrag bei Betrug oder bei Diebstahl gibt es nur Freiheitsstrafe. Und das hat was mit dem Kapitalismus zu tun. Das Eigentum wichtiger als Gesundheit. Und da sagst du ja, da hast du recht. Das war so. Und das war in der DDR anders. Also Körperverletzungen wurden strenger bestraft als Eigentumsdelikte. Aber wiederum, unabhängig davon, egal wie es dort war, wir müssen das heute stärker verfolgen. Also ich möchte nicht, dass man denkt, das ist normal, sich zu schlagen. Das ist überhaupt nicht normal. Und dagegen muss man vorgehen. Auch Männer, die in der Ehe die Frau schlagen, alles indiskutabel. Aber, Sie haben völlig recht, das bekam ich natürlich mit, dass gerade Menschen mit Migrationshintergrund davon betroffen waren. Ich war ja auch bei der Demonstration gegen dieses Abbrennen der Häuser von Vietnamesen in Rostock etc. etc. Das wäre abenteuerlich. Allerdings die Polizei hat da auch versagt, muss man sagen. War auch abenteuerlich.
Meine Frage dazu ist nochmal, was hätte man anders machen können, um dieser Welle von Gewalt damals zu begegnen?
Also erstens hätte man konsequent dagegen durchgreifen müssen. Die Polizei hätte viel früher einschreiten müssen. Die kann eigentlich um das brennende Haus drumherum stehen und die Leute retten sich alle aufs Dach. Völlig unmöglich. Dann müsste man in den Schulen anders agieren. Es ist überhaupt nicht gut, wenn du eine Schulklasse hast, da sind von, sagen wir mal, 25 Kindern sind 15 mit Migrationshintergrund und 10 andere. Nee, in jeder Klasse müssen welche mit Migrationshintergrund sein. Das ist Inklusion. Das ist wichtig. Auch Menschen mit Behinderung. Ich war ja dafür, und wir haben das ja in Berlin durchgesetzt, dass 3 Jahre es das Pflichtfach gibt, Ethik. Und dazu gehört die Unterrichtung über alle Religionen. Meine Tochter weiß vom Islam mehr als ich, weil sie unterrichtet wurde. Und ich war dafür, dass man das zum Pflichtfach macht, weil sonst haben wir getrennten katholischen Unterricht, evangelischen, muslimischen, jüdischen etc. Und so lernen alle Kinder zusammen die Religion kennen. Religionsunterricht gibt es trotzdem. Der Rückgang war übrigens ganz gering, 2%. Aber das macht sie tolerant. Plötzlich stellen die fest, naja, die glauben ja ganz ähnlich wie ich, nur andere Begriffe etc. Und bei meiner Tochter entstand eben wirklich dann eine Toleranz gegenüber allen Religionen, weil sie festgestellt hat, aha, so ist Hinduismus, so ist Buddhismus, so ist Judentum, so ist Islam, so sind die Katholiken, so sind die Evangelien, so sind die freien Kirchen und so weiter und so weiter. Und das finde ich eigentlich gut. Und diese Erziehung zur Toleranz gab es viel zu wenig. Und es gab ja mörderischen Aufschrei bei dem Volksentscheid, weil die auf keinen Fall ein Pflichtfach wollten, weil die alle Angst haben, dass ihr Religionsunterricht dann nicht mehr angenommen wird. Quatsch, hatte kaum Folgen für den Religionsunterricht, aber die Toleranz hat zugenommen. So, und das muss man an allen Schulen machen. Und das gibt es nicht. Also zum Beispiel in Bayern, in der Nähe von Passau ist es so, da gibt's immer katholischen Religionsunterricht. Hm? Und dann fährt ein Bus zu 10 Schulen und holt das jeweils eine evangelische Kind ab. Und die werden dann irgendwo zusammen unterrichtet. Und da habe ich gefragt, und was ist mit, wäre hier mit meiner Tochter, die nicht religiös ist? Haben sie mir gesagt, sowas gibt's hier nicht. Also da sind sie gar nicht vorbereitet. Oder die hätte dann die Stunde frei. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Aber ich finde eben, ich wurde in der DDR so gut wie gar nicht über Religion unterrichtet. Und das finde ich schon deshalb falsch, weil man dann Kunstwerke nicht versteht, die ja immer gerade was mit dem Alten Testament, mit dem Neuen Testament zu tun haben und so weiter. Also es ist für mich auch eine Bildungsfrage. Also ich kenne auch die Mängel aus der Schule der DDR. Ich kenne die Vorzahl, aber ich kenne auch die Mängel. Und das finde ich, das müssen wir ändern. In den Schulen muss viel passieren, damit dort eine Toleranz entsteht, die du den jungen Leuten dann nicht mehr nehmen kannst.
Wir kommen jetzt nochmal zu kurzen, konstruktiven Utopien für die Zukunft. Welche Lehre können wir eigentlich aus dem Einheitsprozess für aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen ziehen?
Dass man sich immer davor hüten muss, Bevölkerungsteile zu demütigen. Weil das Jahre später Folgen hat, mit denen man in dem Moment gar nicht rechnet.
Und was wünschen Sie sich für das vereinte Deutschland in den nächsten 30 Jahren?
Also ich wünsche mir, dass es uns gelingt, Freiheit und Demokratie zu verteidigen, dass die Versuche, das einzuschränken, nicht fruchten. Dann wünsche ich mir, dass wir das Problem der Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln, mit Energie, mit Wohnung so gelöst bekommen, dass jeder da einen Grundstandard hat, mit dem man einigermaßen zufrieden leben kann. Und dann wünsche ich mir, dass wir endlich begreifen, dass man auf vielen Gebieten sparen darf, nur nie bei Kunst und Kultur und bei Bildung.
Und Sozialen.
Ja, der soziale Ausgleich besteht ja daran. Wissen Sie, was wir nicht haben? Wir haben keine Chancengleichheit beim Zugang zu Bildung und Ausbildung, zu Kunst und Kultur und auch nicht zum Sport. Und das geht nicht. Wir brauchen Chancengleichheit.
Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei Ihnen für dieses spannende und aufschlussreiche Interview und drücke Ihnen die Daumen, dass Sie auch nächstes Jahr den Bundestag wieder aufmischen.
Na, das will ich ja schon dieses Jahr.
Nach der Wahl, sag ich mal so, Entschuldigung. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und viel Kraft für den weiteren Wahl. Dankeschön. Dankeschön. Ich hoffe, ihr konntet einige spannende neue Erkenntnisse für euch mitnehmen. Erzählt uns doch in Sprachnachrichten auf Insta, Link in der Caption, was euch gefallen oder überrascht hat. Gebt uns gerne Feedback und teilt den Podcast mit Freunde und Familie. Nächste Woche haben wir den Konterpart zu Gregor Gysi da, nämlich Gerda Hasselfeld. Sie war unter Kohl Familienministerin zu Zeiten der Wende und wird uns Einblicke geben können in ja, das Gehäuse der Regierung und wie die eigentlich die Wende damals gemeistert haben. Wenn ihr Fragen an sie habt, schickt die uns auch gerne. Das hier soll ein Community-Podcast werden. Das heißt, ihr kommt auch in unserer Sendung zu Wort. Ich verabschiede mich für diese Woche bei euch und sag, macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser.